Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Gerwald Herter, guten Tag. Ausgerechnet Ägypten. Die Regierung Merkel hatte im letzten Jahr für kein anderes Land der Welt in größerem Umfang Rüstungsexporte genehmigt. Menschenrechtsverletzungen und regionale Konflikte, für viele ist es ein Skandal und die Ampelkoalition dürfte das ändern. Aber was macht Ägypten mit deutschen Kriegsschiffen oder zum Beispiel Luftabwehrraketen? Lockdown-Kinder in Simbabwe. Wegen der Corona-Pandemie blieben die Schulen dort geschlossen. Jetzt sind sehr viele sehr junge Mädchen schwanger. Im südlichen Afrika ist das keine Ausnahme. Außerdem erfahren Sie bei uns, wie wichtig die Unruhen in Kasachstan für China sind und welche Faktoren Aufstände weltweit begünstigen. Das sind an diesem Samstag die Themen in der einen Welt, dem Auslandsmagazin des Deutschlandfunks. Wenn wieder einmal eine Fregatte für die ägyptische Kriegsmarine in den norddeutschen Werften vom Stapel läuft, so findet die Zeremonie meist in kleinerem Rahmen statt. Kein allzu hohes Protokoll, es ist oft nur eine kleine Gruppe ägyptischer Militärs und Beamter, die das Schiff von Vertretern der deutschen Hersteller übernimmt. Trotzdem kommt da einiges zusammen und es geht nicht allein um Kriegsschiffe. Anfang der Woche meldete das Bundeswirtschaftsministerium, dass Berlin im vergangenen Jahr, also 2021, insgesamt Rüstungsexporte im Wert von gut 8 Milliarden Euro genehmigt hat. Mit weitem Abstand ist Ägypten das wichtigste Abnehmerland. Kairo orderte Waffen und Gerät für 4,34 Milliarden Euro, also mehr als die Hälfte des Gesamtvolumens. Warum? Was fängt Ägypten damit an und wie gelingt es, das zu finanzieren? Dr. Stefan Roll ist Leiter der Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik. Mit ihm bin ich nun verbunden. Guten Tag, Herr Roll.
Guten Tag, Herr Herter.
Ägypten, Herr Roll, befindet sich zweifellos in einer sehr exponierten geografischen Lage. Mittelmeer, Suezkanal, Rotes Meer. In unmittelbarer und mittelbarer Nachbarschaft Libyen und Jemen dauern kriegerische Auseinandersetzungen an. Was macht Ägypten mit so teuren Waffen und Waffensystemen?
Ja, Herr Herter, das ist schon bemerkenswert. Ägypten rüstet ja seit 2013 sukzessive auf und war in den vergangenen Jahren sogar der drittgrößte Waffenimporteur weltweit. Seit einiger Zeit war das Land tatsächlich auch kriegerisch unterwegs. Im Jemenkrieg war es mit Schiffen involviert. In Libyen wurden einige Luftangriffe geflogen. Aber gegenwärtig muss man sagen, ist das Militär nicht in Kampfhandlungen außerhalb Ägyptens involviert. Und bislang stehen die meisten Waffensysteme vor allem rum. Aber das kann sich natürlich auch sehr schnell wieder ändern.
Was liefert Deutschland an Waffen an Ägypten? Das sind ja staatliche Summen, Milliardensummen. Ich habe schon erwähnt, Kriegsschiffe und Raketen, Abwehrraketen. Um was geht es noch?
Bei den letzten Genehmigungen waren es tatsächlich Fregatten und eben diese Luftabwehrsysteme. In der Vergangenheit hat Deutschland aber auch U-Boote geliefert. Und das sind eben alles sehr, sehr kostspielige Waffensysteme. Da kommen schnell solche großen Summen zusammen.
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit, was liefern andere Länder? In Klammern, was liefert Deutschland unter Umständen nicht?
Also Ägypten hat in den vergangenen Jahren seine Bezugsquellen diversifiziert. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige analytische Erkenntnis. Denn früher waren das ja vor allem die Amerikaner, die Waffen nach Kairo geliefert haben. Und in den vergangenen Jahren wurde wirklich wild eingekauft, zum Beispiel im großen Umfang Kampfjets aus Russland und vor allem auch aus Frankreich. Aus Frankreich kamen Hubschrauberträger, die sehr wichtig sind, eben auch um Truppen zu verlegen. Und auch Italien hat für mehrere Milliarden maritimes Kriegsgerät, also vor allem Schiffe, geliefert.
Welche Rolle spielen Spähprogramme? Davon war ja in Ägypten die Rede, die also genutzt werden, um zum Beispiel Oppositionelle auszuspionieren. Sind das auch Waffen? Fallen die unter diese Bestimmungen?
Ja, das ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr schwieriges und undurchsichtiges Thema. Es ist so, dass in der Vergangenheit Überwachungstechnik aus Deutschland in Ägypten offenbar zum Einsatz kam. Also darauf deuten zumindest Untersuchungen zum Beispiel von Amnesty International hin. Zumindest bis 2016 gab es auch Genehmigungen für sogenannte Dual-Use-Güter, Technologie also, die auch zur Überwachung genutzt werden kann. Und ich befürchte, dass es hier noch immer eine erhebliche Grauzone gibt und dass die derzeitige Exportkontrolle nicht ausreicht. Und Sie haben völlig recht. Also das ist auch eine Art von Waffe, diese Überwachungstechnologie.
Menschenrechtsverletzungen, Beteiligung an Konflikten, jedenfalls zeitweise in der Region. Warum konnte die frühere Bundesregierung trotzdem Waffenexporte in so hohem Umfang genehmigen? Oder anders ausgedrückt, was sagt uns das über bisher bestehende gesetzliche und andere Grundlagen?
Naja, für mich zeigt das ganz deutlich, dass unsere bisherigen Grundsätze für Rüstungsexporte eben absolut nicht funktionieren. Regionale Spannungen, ja, das sind schon heute, das waren in der vergangenen Legislaturperiode, Ausschlusskriterien für Exporte. Dennoch wurden eben in den vergangenen Jahren in wirklich großem Stil Rüstungsgüter an Ägypten und an andere Staaten im Nahen und Mittleren Osten exportiert. Ja, also in den vergangenen Jahren waren das rund ein Drittel der Exportgenehmigungen, die auf solche Staaten entfielen. Und das zeigt sicherlich, dass unsere bisherigen Regelungen wirklich funktional sind.
Sind die bisherigen Regelungen darauf ausgelegt, dass man im Einzelfall jeweils entscheiden kann, wie man will?
Na, das Problem ist, glaube ich, vor allem, dass das ganze Regelwerk wahnsinnig intransparent ist, beziehungsweise der Entscheidungsvorgang an sich intransparent ist. Und irgendwie kann man sich das anscheinend dann immerhin begründen, warum man an Land X oder Y dann doch Waffen verkauft, obwohl hier eigentlich der Geist der Exportregeln dagegen spricht.
Was müsste sich ändern aus Ihrer Sicht? Sie beraten ja auch die Politik. Die Grünen in der Koalition wollen Änderungen. Und was wird sich nach Ihrer Einschätzung wirklich ändern können?
Naja, also aus meiner Sicht bedarf es ganz dringend eines neuen, eines verbindlicheren gesetzlichen Rahmens. Und vor allem, Herr Hertha, ich glaube, es bedarf mehr Transparenz eben bei den Exportentscheidungen, damit die Regierung auch in die Verantwortung genommen werden kann. Und da sehe ich schon, dass die neue Bundesregierung hier durchaus etwas machen will. Es soll ein nationales Rüstungsexportkontrollgesetz verabschiedet werden. Ich muss sagen, ich habe dennoch Sorge, dass auch bei einem solchen Gesetz letztlich Hintertüren für Exporte in Krisenregionen und an Diktaturen wie eben Ägypten offen gelassen werden.
Deutsche Waffen nach Ägypten und wie sich diese Geschäfte in Zukunft ändern könnten. Das war Dr. Stefan Roll von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
Corona in Afrika. Nicht alle Befürchtungen sind eingetreten. Vieles bleibt vielerorts aber unklar. Schon die schlechte Datenlage verhindert in einer ganzen Reihe von Ländern eine zuverlässige Beurteilung der Situation. Schlechte, oft gar nicht funktionierende Behörden, unzureichend finanzierte Gesundheitssysteme, all das kommt zusammen. Auch wenn die Unterschiede zwischen verschiedenen afrikanischen Ländern ganz erheblich sind, nicht zuletzt das Klima sorgt für Unterschiede. Im südlichen Afrika dauert der Sommer noch an. Hier und da macht sich vorsichtiger Optimismus breit, was die Entwicklung der Infektionszahlen angeht. Und doch hat die Pandemie zum Beispiel in Simbabwe Folgen, die wohl niemand voraussah. Während der Ausgangssperre wurden dort tausende junge Mädchen schwanger, oft ungewollt. Jana Gent, unsere Korrespondentin für das südliche Afrika, berichtet.
Das Baby, das hier weint, ist 3 Monate alt. Die Mutter ist gerade mal 13 Jahre älter. Virginia Mavunga ist schwanger geworden, als sie noch nicht einmal ein Teenager war. Ich bin jetzt 13 und wurde mit 12 schwanger. Ich ging noch zur Schule, als mir klar wurde, dass ich schwanger war. Danach bin ich nicht mehr zur Schule gegangen. Virginia brach die Schule ab, als sie in der 7. Klasse war. Ihr Alltag besteht jetzt daraus, sich um ihre jüngeren Geschwister zu kümmern und etwas Geld zu verdienen, damit sie für ihr Baby sorgen kann. Sie lebt in Murewa, einem Ort gut 75 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Harare. Die Menschen hier sind arm. Der Lockdown, der wegen der Covid-Pandemie in Simbabwe gegolten hat, hat viele ums Überleben kämpfen lassen, jeden Tag. Am heftigsten aber hat er die Mädchen getroffen, sagt Gemeindearbeiterin Tsitsi Chitongo. Die Ausgangssperren haben dazu geführt, dass viele Kinder von Personen, die sie kennen oder bei denen sie wohnen, missbraucht wurden. Die Menschen waren nur an einem Ort und haben mehr Zeit miteinander verbracht. Das hat zu vielen Schwangerschaften geführt. Hinzu kam die Unaufmerksamkeit der Eltern, die nicht ahnten, dass jemand, der bei ihren Kindern wohnt, so etwas tun könnte. Sie haben es nicht bemerkt, sondern dachten, dass es sich vielleicht nur um gute Beziehungen zwischen Kindern oder Cousins und Cousinen handelt. Ihnen fiel nicht auf, dass das auch körperlich war. Genau das hat zu dem Problem geführt. Virginia ist tatsächlich nur eine von vielen. Die Regierung geht davon aus, dass allein in den ersten 2 Monaten des vergangenen Jahres 5000 Schülerinnen den Unterricht abbrachen, weil sie ein Kind erwarteten. Und Simbabwe ist damit nicht allein. Auch andere Länder im südlichen Afrika kennen diese Problematik inmitten der Pandemie. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International spricht von einem steilen Anstieg der Schwangerschaften unter jungen und heranwachsenden Mädchen, auch in Botswana, Namibia, Lesotho, Südafrika, Sambia, Malawi und Madagaskar. Es sind tausende ehemalige Schulmädchen, die inzwischen Mütter sind. Verhütungsmittel? Fehlanzeige. Konservative Einstellungen, Stereotype, Stigma und Armut verhindern das. In gleichem Maße, wie sie die Mädchen stoppen, in ihre Klasse zurückzukehren, sagt Gemeindearbeiterin Tsitsi Chitongo. Damit ein schwangeres Mädchen wieder zur Schule gehen kann, müssen auch die Eltern darüber aufgeklärt werden, dass es möglich ist, dass ihr Kind wieder zur Schule geht. Das entsprechende Gesetz hat die Regierung in Simbabwe erst während der Pandemie geändert, eben weil die Zahl der ungeplanten Schwangerschaften von Schulmädchen so stark stieg. Denn vorher wurden solche Kinder ganz offiziell von der Schule verbannt. Das ist in den Köpfen noch drin, scheint es. Aber genau das soll anders werden, sagt Taungana Ndoro, der für das Bildungsministerium in Harare arbeitet. Wir hatten viele Mädchen, die wegen der Covid-19-bedingten Schulschließungen schwanger wurden. Aber wir haben politisch gehandelt und das Bildungsgesetz verändert. Es erlaubt ihnen, wieder in die Schule zu gehen. Im ganzen Land haben wir Programme gestartet, um diese Schülerinnen zu ermutigen, wieder in die Schule zu gehen und ihre Ausbildung fortzusetzen. Denn das ist nicht das Ende der Welt. Für die betroffenen Mädchen sieht die Realität oft anders aus. Armut und fehlende Unterstützung vom Elternhaus sind grundlegende Probleme. Virginia hatte darauf gehofft, dass der ältere Mann, der Vater des Kindes, sie heiraten würde. Aber dieser stritt die Vaterschaft ab. Juristische Folgen hat das nicht. Dabei wird Geschlechtsverkehr in Simbabwe grundsätzlich als sexueller Missbrauch eingestuft, wenn einer der Beteiligten jünger ist als 16. Virginia hat den Mann aber auch gar nicht angezeigt. Laut Polizei ist das nichts Ungewöhnliches in Simbabwe. Virginia hat nun ein Baby. Ihre Zukunft stellt sie sich aber nicht nur als Mutter vor. Ich überlege, wieder in die Schule zu gehen, die 7. Klasse nochmal von vorne zu beginnen. Dann könnte ich entscheiden, welchen beruflichen Weg ich einschlagen werde, wenn ich die 10. Klasse abschließe. Sie möchte wieder zur Schule gehen, sie möchte studieren. Die 13-Jährige hat Träume, die weit über ein Ende der Pandemie hinausgehen.
Sie hörten einen Beitrag von Jana Gent. Nur etwa ein Fünftel der Menschen in Simbabwe dürfte geimpft sein. Dort leben etwa 15 Millionen Menschen. China will dem Land weitere 10 Millionen Impfdosen zur Verfügung stellen. Nach den Unruhen in Kasachstan sind in dieser Woche die politischen Aufräumarbeiten fortgesetzt worden. Präsident Tokajew entließ den Verteidigungsminister wegen Führungsschwäche. Der frühere Präsident Nazarbayev ist nun nicht mehr Leiter des Nationalen Sicherheitsrats. Die Truppen einer von Moskau dominierten Militärallianz hatten Kasachstan schon zuvor verlassen. Ganz offensichtlich betrachtet Russland Kasachstan als sein Einflussgebiet. Weder NATO noch Europäische Union haben dem allzu vehement widersprochen. Die Reaktionen auf die militärische Intervention waren im Westen eher leise, was auch mit den Spannungen zwischen Russland und der Ukraine zu tun haben dürfte. Die stehen im Moment weit im Vordergrund. Die chinesische Führung hingegen reagierte schnell auf die Unruhen und scheint dabei einer klaren Linie zu folgen. Peking ist an Stabilität in seiner Nachbarschaft interessiert. Gerade an dieser Grenze. Stabilität ein so oft missbrauchtes Wort. Unser China-Korrespondent Benjamin Eisel berichtet.
Xi Jinping im September 2013 an der Nazarbayev-Universität in der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan, die damals noch Astana hieß. Die Rede gilt als Startschuss für Chinas riesiges internationales Infrastrukturprojekt, das auf Deutsch Neue Seidenstraße genannt wird. Xi Jinping war damals nur wenige Monate als Staatschef im Amt. Wie mächtig er einmal sein und wie groß das Projekt Neue Seidenstraße werden würde, konnte damals niemand erahnen. Was damals aber schon klar war, Kasachstan ist ein wichtiges Nachbarland der Volksrepublik China. Wang Yiwei ist Professor für internationale Studien an der Renmin-Universität in Peking. Er erklärt, Kasachstan sei wichtig für China als Verbindung zwischen Land und Meer, zwischen Asien und Europa. Aber auch als Energielieferant. Früher habe die Volksrepublik hauptsächlich Erdöl aus dem Nahen Osten importiert. Doch inzwischen brauche China auch viel Erdgas. Geschätzt 20% dieses Erdgases kommt aus Kasachstan oder wird zumindest durch das westliche Nachbarland durchgeleitet. Auch andere Bodenschätze bezieht China aus der Ex-Sowjetrepublik. Chinesische Konzerne haben in Kasachstan viel Geld investiert. Vermutlich auch deswegen hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping am 7. Januar eine Nachricht der Unterstützung an den kasachischen Staatschef Kasym Schomart Tokajew geschickt, die die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua veröffentlichte. China wehre sich dagegen, dass Kräfte aus dem Ausland versuchten, Kasachstan zu destabilisieren. Außerdem sagte Xi Jinping dem Land chinesische Unterstützung zu. Der Sprecher der Staats- und Parteiführung Wang Wenbin. China hat gesehen, dass Kasachstan eine Reihe von Maßnahmen ergriffen hat, um gegen die gewaltsamen und terroristischen Aktivitäten vorzugehen. China wehrt sich dagegen, dass Kräfte von außen zu Gewalt anstacheln. Als Bruder, Nachbar und strategischer Partner wird China sich bemühen, jegliche notwendige Unterstützung anzubieten, damit Kasachstan diese Schwierigkeiten wieder los wird. Präsident Tokajew hatte den kasachischen bewaffneten Einheiten da bereits den Befehl gegeben, auf militante Demonstranten zu schießen. Auch war schon klar, dass Russland im Rahmen der Militärallianz CSTO Truppen schicken würde. Mit der angebotenen Unterstützung habe China ohnehin keinen Militäreinsatz in Kasachstan gemeint, sagt Außenpolitik-Experte Wang Yiwei von der Renmin-Universität. China hat eine starke Wirtschaft anzubieten, beispielsweise Investitionen durch die neue Seidenstraße. Wenn die chinesische Regierung Hilfe anbietet, dann muss die kasachische Regierung auch erstmal sagen, was sie braucht. Jahrzehntelang schien dies die klassische Aufteilung in Zentralasien gewesen zu sein. Russland sorgt für Ordnung und China kümmert sich um die Wirtschaft. Doch in den vergangenen Jahren ist China selbstbewusster geworden. Das Land hat massiv in sein Militär investiert und wird immer mehr zu einer politischen und militärischen Großmacht. Da liegt die Vermutung nahe, dass China ein Problem damit haben könnte, wenn Russland seine Macht in der Region weiter ausbaut.
Beijing doesn't see Moscow as a strategic rival in the same way that it sees the US.
Der unabhängige Sicherheitsanalyst und China-Experte Adam Nie.
Of the last few years we've seen an intensification of US-China strategic competition.
In den vergangenen Jahren haben wir gesehen, wie der strategische Wettbewerb zwischen China und den USA zugenommen hat. Und das schafft eine Einordnung, wie China in Zentralasien denkt. Russland dagegen ist Chinas Partner. Beide Länder haben ein Interesse, den US-Einfluss in Zentralasien einzugrenzen. Ähnlich sieht das der Außenpolitik-Experte Wang Yiwei von der staatlichen chinesischen Renmin-Universität. Russland ist das größte Nachbarland Chinas. Die beiden Länder bilden eine strategische Koordinierungspartnerschaft. Das strategische und politische Vertrauen ist deswegen groß. Wenn Russland mehr Einfluss bekommt, ist das nicht generell was Schlechtes und besser, als wenn der westliche Einfluss zunimmt. Ich denke auch nicht, dass China Einfluss auf die politische Situation in Kasachstan nehmen wollte. Adam Nee sieht noch einen weiteren Grund, warum die chinesische Regierung nichts gegen einen russischen Militäreinsatz in Kasachstan hatte. Stabilität und Sicherheit in der chinesischen Grenzregion. Kasachstan grenzt direkt an den chinesischen Landesteil Xinjiang, in der neben den mehrheitlich muslimischen Uiguren auch über 1 Million ethnische Kasachen leben. Die Sorge sei da, dass eine demokratische Revolution Instabilität in der gesamten Region verursachen könnte oder die Unruhen auf das benachbarte Xinjiang übergreifen könnten.
Indeed, China doesn't want to see that. It fears instability in Central Asia, as well as the potential ramifications for China's borders, but as well as ethnic minorities.
Russland hat seinen Einfluss in Zentralasien in den letzten Wochen zwar ausgebaut, China kann damit, zumindest im Moment, aber gut leben. Denn das Verhältnis zwischen den beiden Ländern ist durch die jüngsten Ereignisse in Kasachstan nicht in Frage gestellt worden.
Ein komplizierter Begriff, doch die strategische Koordinierungspartnerschaft zwischen China und Russland scheint zu funktionieren. Noch jedenfalls. Benjamin Eisel war das aus Peking. In Kasachstan waren die Proteste nicht erfolgreich. Im arabischen Frühling war das in einigen Ländern anders, wenn man unter Erfolg den Sturz der politischen Führung versteht. Was macht den Unterschied? Der britische Economist hatte sich einst an einem Index versucht, der dies bewertet, nach einem bekannten Vorfall Schuhwerferindex genannt. Aber auch andere bemühen sich, das Phänomen in den Griff zu bekommen. Forscher der amerikanischen Binghamton University erheben seit 1990 dazu Daten aus mehr als 160 Ländern. Besonders interessant ist, wer die Forschungen finanziert. Aus New York unser Korrespondent Peter Mücke.
Privat löst David Clark gerne Rätsel. Insofern hat der Politikprofessor an der Binghamton University im US-Bundesstaat New York sein Hobby zum Beruf gemacht. Denn seit gut 8 Jahren versucht er, das Rätsel von Massenprotesten zu lösen. Was fordern Demonstranten? Was bringt sie auf die Straße? Was löst Proteste aus? Und wie reagieren Regierungen darauf? Wann machen Regierungen Zugeständnisse und wann reagieren sie mit Gewalt oder verhaften Demonstranten?
respond violently when do they imprison protesters?
Um diese Fragen zu beantworten, sammeln er und seine Mitarbeiter eine Unmenge von Daten. Registriert werden alle Proteste seit 1990, an denen mehr als 50 Menschen beteiligt waren. Bis jetzt rund 16.500 in 162 Ländern. Darunter eher skurrile Aktionen wie die Demonstration nackter Fahrradfahrer in der peruanischen Hauptstadt Lima, aber auch Millionenproteste wie in Hongkong. Doch was haben diese doch sehr unterschiedlichen Massenmobilisierungen gemeinsam?
Protests have become more organized.
Die Proteste haben einen höheren Organisationsgrad bekommen in den vergangenen 10 Jahren. Das hat mit Social Media zu tun und ermöglicht auch die Organisation dezentraler Proteste. Zurzeit wird auch in den Medien viel über solche führungslosen, dezentralen Proteste diskutiert. Eine weitere Erkenntnis: Proteste, die eine Organisationsstruktur haben und sei es nur eine informelle, sind tendenziell erfolgreicher und weniger gewalttätig. Die Organisatoren haben bestimmte Ziele. Oft, nicht immer, aber oft verhindert Gewalt, dass diese Ziele erreicht werden. Und so versuchen Organisatoren, Gewalt zu unterbinden. Und wenn Demonstranten friedlich sind, dann wird es auch schwieriger für die Sicherheitskräfte, Gewalt zu rechtfertigen. Wenn die Demonstranten Steine schmeißen, dann ist es leichter, Wasserwerfer aufzufahren oder sogar in die Menge zu schießen. Was im Internetzeitalter aber auch zum Boomerang für Regierungen werden kann. Denn die Organisatoren von Protesten können Bilder von gewalttätigen Übergriffen schnell weltweit verbreiten. Auf der anderen Seite bietet die moderne Technik autoritären Regimen aber auch viele Möglichkeiten, Demonstrationen zu unterbinden, sagt Clark.
Wir sehen viele Episoden von diesem Iran.
Das sehen wir häufig, etwa im Iran. Dort werden die Anführer von Protesten mit moderner Technik aufgespürt oder das Internet einfach abgeschaltet, um die Organisation zu verhindern. In der Spätphase des Gaddafi-Regimes wurden auf jedes Handy in Libyen Nachrichten versendet. Geh zurück zur Arbeit, geh nicht das Risiko ein, auf die Straße zu gehen. In den vergangenen 7 Jahren hat Clark zudem einen Trend zu Protesten beobachtet, die die Absetzung von Regierungen fordern. Das hat zum Teil jedenfalls damit zu tun, dass es immer mehr populistische Bewegungen gibt. Denn sie bezeichnen politisch Verantwortliche häufig als korrupt oder nur aufgrund eines Betrugs im Amt und verlangen deren Absetzung. Das erinnert an den Sturm aufs Kapitol in Washington vor einem Jahr. In der Datensammlung des Mass Mobilization Projects taucht dieser Umsturzversuch jedoch gar nicht auf. Denn das Projekt beschränkt sich auf Proteste außerhalb der USA, was auch damit zusammenhängen dürfte, dass es von der Political Instability Task Force gefördert wird, eine vom US-Auslandsgeheimdienst CIA finanzierte Forschungsgruppe, die sich für die Ursachen von Staatsversagen interessiert, aber natürlich nur außerhalb der USA.
Forschung im Auftrag der CIA. Stabilität und Instabilität. Peter Mücke war das aus New York.